Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Zahl der erfassten Straftaten ist im vergangenen Jahr gesunken. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Bundesinnenminister Dobrindt heute vorgestellt hat. Als einen Grund nannte er die Teillegalisierung von Cannabis. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Straftaten registriert. Das ist ein Rückgang um 5,6%.
Es ist insgesamt ein positiver Trend, den der Innenminister präsentieren kann. Die erfasste Kriminalität in Deutschland geht zurück. So sank etwa die Gewaltkriminalität 2025 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 2,3%. Die registrierten Fälle waren damit das erste Mal seit 4 Jahren wieder rückläufig, lagen allerdings immer noch auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie.
Statistik ist das eine und das Gefühl ist das andere. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das an Zahlen verdeutlicht, dass wir in einer Zeit leben, wo die Gewaltkriminalität nach unten geht.
Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei allen Straftaten ohne ausländerrechtliche Delikte ist fast unverändert geblieben und lag 2025 bei 35,5%. Die Zahl der tatverdächtigen Kinder stieg dagegen erneut an, im Vergleich zum Vorjahr um 3,3%. Eine mögliche Erklärung sei eine zunehmende psychische Belastung von unter 14-Jährigen, so der Bericht heute. Gestiegen ist außerdem die Zahl der registrierten Vergewaltigungen.
Wenngleich wir davon ausgehen müssen, dass hier sehr viel an Zahlen, die sich abbilden, auch zusammenhängt mit dem Anzeigeverhalten. Es werden eben häufig auch, und das zeigen die aktuellen Zahlen, auch Straftaten angezeigt, die ein Jahr oder länger zurückliegen.
Im Zusammenhang mit Kinderpornografie befürchten Ermittler zudem weniger Hinweise von Diensten wie WhatsApp oder Instagram zu bekommen. Denn die dafür nötige Ausnahme vom Datenschutz hat das EU-Parlament zunächst nicht verlängert.
Dann werden nicht nur mehr Fälle von jugendpornografischen, kinderpornografischen Inhalten im Dunkelfeld bleiben, sondern, und das ist das Dramatische, wir werden auch weniger andauernde Missbrauchsfälle erkennen und beenden können.
Einen der Gründe für den Rückgang der Kriminalität würde Dobrindt übrigens am liebsten rückgängig machen, die Teillegalisierung von Cannabis.
In vielen Bereichen ist die Kriminalität also zurückgegangen. Zu den Ausnahmen gehören aber, wie gerade gehört, die Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung, die stark angestiegen sind. Die betroffenen Frauen leiden lange unter den Folgen.
Es ist schweres Gepäck, das sie einmal die Woche mitbringen, zur Selbsthilfegruppe Wildrose in Stuttgart. Vergewaltigung, Missbrauch, Nötigung, sie alle haben sexuelle Gewalt erlebt, trauen sich nur, anonym darüber zu sprechen.
Ich bekomme Panikattacken, wenn ich betrunkene Männer sehe mit leeren Blicken. Ich habe Albträume und kann meistens nicht die Realität und die Albträume unterscheiden.
Fast immer sind es Täter aus dem näheren Umfeld, Familie, Bekannte oder Partner. Das zeigt auch die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Die Dunkelziffer ist hoch, doch die Betroffenen werden mutiger, Übergriffe anzuzeigen. Auch damit erklärt sich Kriminologe Jörg Kinzig den Anstieg der Fallzahlen.
Das ist so. Wir haben ja gesehen, die MeToo-Bewegung zum Beispiel hat ja eine hohe Sensibilität, glaube ich, jetzt schon erreicht für dieses Problem. Oder denken Sie jetzt ganz neu an den Fall Fernandez und Ulmen. Und das könnte dazu geführt haben, ganz genau wissen wir es nicht, aber es gibt Hinweise darauf, dass Frauen jetzt mutiger werden, um Straftaten anzuzeigen.
Auch hier in der Gruppe haben fast alle die Täter angezeigt, in vielen Fällen erfolgreich. Zurück bleiben Wunden und der Wunsch der Betroffenen, besser beschützt zu werden.
Man hat geschultere Leute, man wird bei der Polizei nicht blöd angemacht, was überhaupt passiert sei und dass es nicht so schlimm sei. Dass es härter bestraft wird und auch ernster genommen wird.
Eine Gesellschaft, in der sie sich so sicher fühlen wie in diesem Raum in Stuttgart. Das ist ihr hoffnungsvoller Wunsch.
Der Iran-Krieg hat Befürchtungen ausgelöst, es könnte in Deutschland bald einen Mangel an Treibstoff geben. Um die Versorgung mit Kerosin sicherzustellen, hat die Luftfahrtbranche heute einen europaweiten Krisenplan gefordert. Bis Ende Mai sei der Bedarf abgedeckt, hieß es nach einem Gespräch von Branchenvertretern mit Wirtschaftsministerin Reiche in Berlin. Die Internationale Energieagentur hatte kürzlich gewarnt, dass Kerosin in Europa schon bald knapp werden könnte. Knappes Öl und hohe Preise, Folgen des Iran-Kriegs, die fast täglich diskutiert werden. Umso wichtiger ist die Frage, ob und wie er beendet werden kann. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad laufen die Vorbereitungen für eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran. Ob diese tatsächlich stattfindet, ist aber unklar. US-Medienberichten zufolge wird eine amerikanische Delegation bald nach Pakistan aufbrechen. Iran hingegen äußert sich zurückhaltend, auch wegen des US-Angriffs auf einen iranischen Tanker in der Straße von Hormuz.
Das US-Militär sagt, es habe die Tosca mehrfach per Funk gewarnt. Dann feuern die US-Amerikaner auf den Maschinenraum. Später entern Spezialkräfte das iranische Containerschiff. Das sollen diese Aufnahmen belegen. Die Tosca habe versucht, die US-Seeblockade iranischer Häfen zu durchbrechen. Für Iran stellt die Blockade einen Bruch der Waffenruhe dar. Auch wegen des gestrigen Vorfalls stellt Teheran Friedensverhandlungen mit den USA noch ganz in Frage. Wie können wir in so einer Situation den Beteuerungen der USA Glauben schenken, dass sie an Versöhnung und Diplomatie interessiert sind? Es gibt aber auch andere Töne. Präsident Pezeshkian erklärt, von einer Fortsetzung des Krieges profitiere niemand. Trotz aller Unsicherheit, eine US-Delegation, angeführt von Vizepräsident Vance, soll nach Islamabad reisen, zur zweiten Verhandlungsrunde zwischen den Kriegsparteien in der pakistanischen Hauptstadt. Dort laufen die Vorbereitungen, obwohl es noch keine Zusage Irans gibt. Auch zwischen Israel und dem Libanon soll es erneut Gespräche geben, nach israelischen Angaben am Donnerstag in Washington. Der Libanon bestätigt das noch nicht. Laut Präsident Aoun seien die Ziele möglicher Verhandlungen eine gefestigte Waffenruhe zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah und das Ende der israelischen Besetzung im Süden des Libanon.
Und Benjamin Weber beobachtet für uns die Lage aus Istanbul. Wie ist Ihr Stand? Wird es überhaupt Verhandlungen geben?
Also es ist zumindest in den letzten Stunden wahrscheinlicher geworden, dass es diese Verhandlungen gibt, würde ich sagen. Gestern Abend hieß es ja noch, der Iran lehne Gespräche ab. Zuletzt habe man jetzt sich da mit dem Vorschlag positiv auseinandergesetzt, heißt es aus Teheran. Man hatte das begründet, diese Zurückhaltung, damit, dass die USA überzogene Forderungen erhoben hätten und eben mit dieser US-amerikanischen Blockade der iranischen Häfen. Die betrachtet man in Teheran nämlich als Bruch der Waffenruhe. Aber da hatte Pakistan zuletzt vermittelt, sodass ich denke, es sieht wahrscheinlicher aus, dass Gespräche stattfinden, als dass sie nicht stattfinden.
Und was passiert, wenn es denn doch keine Verhandlungen gibt?
Donald Trump hat schon gesagt, die Waffenruhe wird er nicht verlängern wollen. Er will eigentlich vorher einen Deal. Sollte das nicht klappen, dann sind wieder die Drohungen von letzter Woche, von vor zwei Wochen im Raum, dass nämlich alle Kraftwerke im Iran und alle Brücken angegriffen werden von den USA. Also da wird mit massiven Kriegsverbrechen auch gedroht. Donald Trump hat gerade ins Internet reingeschrieben, relativ optimistisch, der neue Deal sei besser als der alte Atomdeal. Da bezieht er sich wohl auf den Barack Obama damals abgeschlossen hat mit dem Iran. Also Donald Trump zeigt sich zuversichtlich. Aber man muss dazu sagen, die iranische Zusage, dass man wirklich nach Islamabad fährt und dort dann über Atomprogramm verhandelt, diese Zusage gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Vielen Dank, Benjamin Weber in Istanbul. Er ist der Gewinner der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien, Rumen Radev, bis Januar noch Staatspräsident des Landes. Offiziellen Angaben zufolge kommt seine Partei Progressives Bulgarien auf knapp 45% und damit auch auf die absolute Mehrheit. Radev gilt als Moskau-freundlich. Er wirbt dafür, russische Energielieferungen wieder aufzunehmen und lehnt militärische Hilfen für die Ukraine ab. Bulgarien ist das ärmste Mitglied der Europäischen Union. In Russland ist nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB eine Deutsche wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Dieses Foto, das im russischen Staatsfernsehen zu sehen war, soll den Moment zeigen, in dem sie von Sicherheitskräften gestellt wurde. Der 57-Jährigen wird vorgeworfen, sie habe mit einem weiteren Verdächtigen einen Sprengstoffanschlag geplant, laut FSB im Auftrag der ukrainischen Geheimdienste. Ziel sei eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden in der Region Stavropol gewesen. Die Hannover Messe gilt als weltgrößte Schau für Technologien, Innovationen und Automation. Partnerland ist in diesem Jahr Brasilien, ein wichtiger Standort für deutsche Unternehmen. Im Sinne dieser Partnerschaft wollten sich Bundeskanzler Merz und der brasilianische Präsident Lula heute auf der Messe gemeinsam einen Überblick verschaffen. Das hat nur bedingt geklappt. Inhaltlich waren sich die beiden aber einig.
Die Christo-Statue, das Wahrzeichen Brasiliens. Das Partnerland der Messe ist überall. Im Gegensatz zu seinem Präsidenten Lula da Silva. Den Ehrengast hatte Kanzler Merz beim traditionell gemeinsamen Rundgang kurzfristig abgehängt. Getrennte Wege statt Seite an Seite.
Teile jedenfalls des Rundgangs habe ich zusammen mit dem brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva machen können.
Schlechtes Timing beim Protokoll, aber perfektes für die Wirtschaftsbeziehungen zu Südamerikas größter Volkswirtschaft. Am 1. Mai tritt das Mercosur-Freihandelsabkommen vorläufig in Kraft, der erhoffte Schub für die Wirtschaft in unsicheren Zeiten. Das Familienunternehmen SEW Eurodrive aus Bruchsal produziert Antriebstechnik, ist auch in Brasilien aktiv. Die Firma setzt vor allem auf den Abbau von Zöllen.
Mercosur ist natürlich die richtige Richtung. Alles, was Hemmnisse für Handel abbaut, ist gut, ist die richtige Richtung.
Bei den Regierungsgesprächen am Nachmittag vereinbaren Brasilien und Deutschland eine engere Zusammenarbeit bei der Rüstung und der Erschließung von Rohstoffen.
Wir wollen den gegenseitigen Nutzen stärken und wir wollen ein Netz starker und gleichgesinnter Partner sein.
Und die nächste Verabredung steht bei der Fußball-WM in den USA. Also wenn Brasilien ins Finale kommt, dann werden wir wohl wieder aufeinandertreffen.
Werden wir uns sehen.
Am Ende ist das Treffen in Hannover der Startschuss für ein noch engeres Bündnis.
Muito bem. Er war das wahrscheinlich berühmteste Gebäude der DDR, der Palast der Republik. Die DDR wollte sich bei seiner Eröffnung vor 50 Jahren in neuem Glanz zeigen. Hier tagte die Volkskammer, aber der Prestigebau war auch kulturelles Zentrum mit Restaurants, Musik, Theater und einer Bowlingbahn. Wegen Asbestbelastung wurde er nach der Wiedervereinigung abgerissen. Eine Entscheidung, die bis heute umstritten ist.
Am Palast der Republik scheiden sich die Geister. Bis heute. Für die einen kultureller Mittelpunkt Ostberlins mit Theater, Show und Tanzvergnügen. Ein gern genommenes Angebot für alle Menschen.
Mit vollautomatischer Bowlingbahn, 13 gastronomischen Einrichtungen und ganz viel Besteck.
Insgesamt haben wir im Palast der Republik 120.700 Besteckteile.
Aber vor allem wegen seiner Lampen ist er vielen im Gedächtnis geblieben.
An der Decke des Foyers strahlen 9.873 Kugelleuchten. Dem Stabkugellampensystem vom VEB Leuchtenbau Leipzig verdankt der Palast seinen Spitznamen. Erichs Lampenladen.
Für die anderen ist der Palast ein Symbol der DDR-Staatsmacht. Ein Saal ist reserviert für die Volkskammer und die SED-Parteitage. Ausgerechnet hier stimmt 1990 die erste frei gewählte Volkskammer für den Beitritt zur Bundesrepublik.
Das Parlament hat soeben nicht mehr und nicht weniger als den Untergang der Deutschen Demokratischen Republik zum 3. Oktober.
Doch schon vorher schließt der Palast. Er ist belastet mit Asbest.
Also Feierabend. Nach 14 Jahren, 4 Monaten und 27 Tagen Palastbetrieb.
2006 beginnt der Abriss. Der Palast muss einem Nachbau des Hohenzollernschlosses weichen.
Und die gesamte Dokumentation Palast der Republik, Honeckers Traum aus Marmor und Asbest, können Sie heute Abend um 23.50 Uhr im Ersten sehen oder schon jetzt in der ARD-Mediathek. Kurze Zeit sah es heute so aus, als könnte sich der Buckelwal vor der Insel Pöhl endgültig freischwimmen. Jetzt liegt er wieder fest. Am Morgen hatte das Tier die Wismarer Bucht fast bis zur Öffnung in die Ostsee durchquert. Dort liegt der Wal jetzt erneut auf einer Sandbank. Die Behörden haben den ganzen Tag über versucht, ihn mit Booten noch einmal in Bewegung zu setzen. Experten hoffen, dass er es in der Nacht doch noch ins tiefere Wasser der Ostsee schafft. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 21. April.
Im Südosten macht sich noch ein Tiefausläufer bemerkbar. Sonst lenkt ein kräftiges Hoch trockene und weiter kühle Luft heran. Heute Nacht fällt von Nordrhein-Westfalen bis nach Sachsen und Oberfranken hier und da etwas Regen. Sonst bleibt es meist trocken. Morgen überwiegen in der Südhälfte die Wolken. Dazu gibt es einzelne Schauer. In der Nordhälfte scheint neben lockeren Wolken die Sonne. Richtung Küsten ist es durchweg sonnig. In der Nacht 7 bis minus 2 Grad, regional Bodenfrost. Morgen werden an der Ostsee und an den Alpen 9, im Breisgau 17 Grad erreicht. Am Mittwoch sonnig oder leicht bewölkt, nach Osten hin auch mal wolkig, aber trocken. Donnerstag und Freitag von Norden her mehr Wolken, zum Teil auch Hochnebel, nach Süden hin weiter viel Sonnenschein.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Ingo Zamperoni mit Brasiliens Präsident Lula da Silva über die Bedeutung des südamerikanischen Landes als Partner für Deutschland. Außerdem nach der Parlamentswahl in Bulgarien. Wie russlandfreundlich ist der Sieger Rumen Radev? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.